Berthold behauptete später, er habe es von Anfang an gespürt, dass über Ludmillas Leben der Schatten des frühen Abgangs, oder sollten wir besser sagen Absturzes, gelegen habe. Nicht nur, weil sie eine Märtyrerin zur Namenspatronin hatte, das Unglück hatte in der Familie gelegen. Fast alle männlichen Geschwister, die beim Bergbau arbeiteten, seien bei einem Grubenunglück verschütt gegangen. Außerdem lahmte der Vater und die Mutter war so gut wie taub. Da konnte es auch mit Ludmilla kein gutes Ende nehmen, zumal so viel Glück auf Dauer auch nicht gut gehen könne. So etwas zöge den Neid des Teufels an, sagten die Leute. Und richtig, hatte nicht der schon das Glück der beiden Stammeltern Adam und Eva im Paradies zunichte gemacht? Wo Satan erst einmal neidisch geworden ist, muss es böse enden. Schon allein deswegen, weil Berthold seitdem mit ihm haderte und fortan behauptete, dass damals der Teufel seine Knuche im Spiel gehoppt hat, sollten wir bei der Erzählung von Ludmillas Unfall nicht ganz auf ihn verzichten. Auch wenn derzeit nicht nur unter Philosophen, was ja verständlich ist, sondern auch unter Theologen die Mode grassiert, ihn einen guten Mann sein zu lassen, muss die Geschichte hier ganz im Sinne meines Urgroßvaters in einen größeren Zusammenhang eingebettet werden. Denn wie soll man einen Unfall, der so lächerlich und sinnlos war wie dieser, erklären, ohne ein wenig Metaphysik zu Hilfe zu nehmen? Und wie soll man es erklären, dass Ludmilla, die sich eigentlich vorgenommen hatte, im Wald Beeren zu suchen, ihren Plan änderte und zusammen mit ihrer Tochter Rosa in die Pilze ging? Zweifellos war das alles sehr sorgfältig ausgeheckt und von ihm eingefädelt worden. In der Nacht hatte es nach einem warmen, spätsommerlichen oder frühherbstlichen Sonnentag noch ein schweres Gewitter gegeben. Es hatte geblitzt und gedonnert, und als Ludmilla am nächsten Morgen die Fensterläden ihres Heißler im Schlackental öffnete, ihr Pappler aus dem Fenster reckte, die Nasenflügel blähte und ihre Brüste hob und senkte, wusste sie, es ist wieder einmal ein Pilztag. Statt zu den Milchkannler, die sie für die Beeren benötigte, griff sie also zum Weidenkorb und ihrer Kiepe und ging zusammen mit der kleinen Rosa, der sie ebenfalls einen Korb in die Hand gedrückt hatte, in den Pusch. Pilzleidenschaft war Ludmillas andere Leidenschaft, aber keine, die sie mit Berthold teilte. Darum nahm sie zum Sammeln gern Rosa mit, die scharfe Augen und eine gute Witterung hatte und die, da nur halb so groß wie Ludmilla, dem Waldboden näher war, so dass sie oft ganz im Unterholz verschwand und Ludmilla statt der Pilze ihre Rosa suchen musste. Rosa war gut unterrichtet, kannte nicht nur die lebenswichtige Unterscheidung zwischen gut und giftig, sondern auch die besten Stellen. Namentlich unterschied sie bereits Pfifferling, Grünling und Rotkappe, Birkenpilz und Steinpilz. Sie kannte die verschiedenen Täublingsarten und natürlich auch Maronen. Nur, dass sie diese, weil sie es von Ludmilla anders gehört hatte, noch ein wenig anders benannte und zu Rotkappen Rutkopper sagte, zu den Birkenpilzen Berkerpilzer und zu den Steinpilzen Steenpilzer. Wie Ludmilla mochte sie die Pfifferlinge am liebsten, die sie aber nur unter ihrem schlesischen Inkognito kannte und als Gallmandler bezeichnete. Sie sammelten nicht nur für den eigenen Bedarf. Wenn Ludmilla ihre Kiepe mit Pilzen gefüllt hatte, stellte sie sich am nächsten Tag zusammen mit Rosa zu den anderen Pilzweibler auf den Reichensteiner Marktplatz und verkaufte ihre Ware zu leicht überteuerten Preisen. Dennoch brauchte sie sich um Kundschaft nie zu sorgen. Reichensteiner Männer, die sich sonst nie auf dem Markt blicken ließen, bekamen plötzlich Hunger, wollten auch mal wieder eine ordentliche Pilzmahlzeit und kauften bei ihr ein. Angeblich wegen der frischeren Ware, was aber nicht stimmte. Wohl aber dem Eindruck geschuldet war, dass Ludmilla damals jung und hübsch und noch nicht so verhutzelt war wie die anderen Reichensteiner Pilzweibler. Außerdem schienen ihre Pilze irgendwie fester und fleischiger, ganz so wie ihre Brüste. Aber das beruhte vielleicht auch nur auf Einbildung, denn Männer bilden sich oft sehr viel ein. Weil Ludmilla schon aus eigener Erfahrung wusste, wie wichtig Umsicht und Balance beim Sammeln sind, lehrte sie Rosa Umsicht und Boulance. Ihr sollte es nicht so ergehen, wie es ihr einmal ergangen war, als sie mit einem Fuß abgerutscht und 2 Meter tief gestürzt war. Zum Glück, ohne sich dabei ernstlich zu verletzen. Aber Ludmilla war gewarnt, und sie warnte Rosa. Als die beiden sich an diesem Vormittag aufmachten, hatten Dunst und Nebel gerade die septemberwarmen Farben des Waldes freigegeben und für atmosphärische Klarheit gesorgt. Im Schlackental war spätsommerliche, vielleicht auch frühherbstliche Ruhe eingekehrt. Altweiberspinnen hatten alles mit allem verwoben, die Schwalben waren schon seit ein paar Tagen weg. Der Himmel klaffte in offener Bläue. Nur ein paar Falter taumelten durch das gelbe Licht und nippten an den Resten. Es war Spätsommer oder Frühherbst oder irgendetwas dazwischen. Durch kein zu viel und zu wenig beunruhigt hielten sich die Jahreszeiten an diesem sonst so ausbalancierten Septembertag die Waage. Aber Ludmilla war schon zu sehr bei ihren Pilzen. Als sie an der Schlesischen Forstschule vorbei waren, geriet sie beim Anblick einiger am Wegrand stehender Gallmandler in eine fiebrige Erregung, die ihren Atem und ihre Schritte beschleunigte. Zudem flüsterte irgendeine Stimme, aufmerksame Leser ahnen, wer hinter dem einschmeichelnden Bass steckte, dass heute der Tag sei, dass es heute geschehen werde und dass es dort oben auf dem Berge, in luftiger Höhe, in schütterem Grün, viel köstliche Gallmandler habe, die nur auf sie und Rosa warteten. Das auf Pilz geeichte Auge sieht anders, der auf Pilz geeichte Mensch fühlt anders, erlebt anders. Ludmilla hastete, stolperte, tastete durch Farn und Moos und Brombeergesträuch, sah den Weg nicht mehr, sah nur noch Gallmandler, dachte Gallmandler, schmeckte Gallmandler, roch Gallmandler, putzte Gallmandler, brutzelte Gallmandler, bis diese unversehens und wie in einem schönen Traum tatsächlich vor ihr standen. Leider am Rande eines Steilhangs, der Ludmillas ganz auf Gallmandler konzentrierten Augen entgangen war. Eine Weile stand sie und überhaupt alles, nicht nur die neben dem Abhang aufgestellte Kiepe, auf der Kippe. Das Pilzmesser in ihrer Rechten ruderte und fuchtelte sie mit den Armen in der Luft herum, und es war keineswegs ausgemacht, in welcher Richtung sie fallen würde, nach links oder rechts, nach vorn oder hinten, in die Pilze oder ins Schlackental. Nach ein paar Sekunden, als die Sache bereits zu Ludmillas Ungunsten entschieden war, die Brüste das Machtwort gesprochen hatten und sich Kopf und Körper ihrer Schwerkraft willig fügten, rief Rosa noch: oh Jesses, die Bulanze, Muttel, die Bulanze, denk an die Bu...« Aber sie rief es eigentlich schon hinterher. Der Tod ist immer für Überraschungen gut. Wer von uns kann sagen, wie er sich verhält, wenn er vor uns steht und die Älteren von uns mit einem freundlichen »Grüß Gott« oder die Jüngeren mit einem legeren »Hallo« begrüßt. Sterben ist so verschieden, wie wir Menschen verschieden sind. Der eine wird hektisch, der andere wird ruhig, einer wird blass, ein anderer wird rot. Und so mancher läuft blau an. Der eine flüchtet, der andere stellt sich. Dem einen geht es zu schnell, dem anderen zu langsam. Einer ruft den Pfarrer, ein anderer wirft ihn raus. Einer bereut alles, ein anderer nichts. Einer vergisst Tränen und ein anderer lacht sich tot. Es gibt Menschen, die beten in ihren letzten Sekunden das Vaterunser, aber auch solche, die erinnern sich dankbar der elementaren Grundlagen ihrer sich nun zu Ende neigenden Lebensbahn, zum Beispiel der 5 wichtigsten Lebensmittel oder der 4 Grundrechenarten. Ein unbestimmtes Gefühl sagt mir, dass Ludmilla nicht zu denen gehörte, die das Vaterunser beteten, sondern vielmehr an ihr Galuschel dachte, so wie sie es immer zubereitet hatte und wie es alle so gerne mochten. Die geputzten Gallmandler mehrmals unter klarem Wasser durchspülen, dann trocken tupfen, die Zwiebel würfeln und in Butter anbraten, dann die Pilze hinzufügen, Mehl dazu und kurz anschwitzen, mit einem 1/4 Liter Wasser ablöschen und 15 Minuten dünsten. Schließlich Sahne hinzufügen, mit Salz abschmecken und gehackte Petersilie darüber streuen. Ich bin sicher, dass sich Ludmilla nicht deswegen gegen das Vaterunser und für ihr Galuschel entschieden hätte, weil es ihr an Frömmigkeit fehlte oder weil die Zeit bis zum Aufprall für ein Vaterunser zu kurz gewesen wäre, sondern weil sie wusste, dass für ein Vaterunser auch später noch Zeit, für ein Galuschel dagegen fast gar keine mehr war. Und was tat Rosa, als sich ihre Mutter im freien Fall ein letztes Mal das Galuschelrezept vergegenwärtigte? Nachdem sie den ersten Schock überwunden hatte, musste sie plötzlich lachen. Vermutlich eine Folge des Schocks. Es war ein helles, klares Kinderlachen, genauso klar wie der Septembertag, das an diesem Vormittag an der Felswand des Schlackentals widerhallte. Nicht zu bestreiten war, dass Ludmilla komisch aussah, als sie mit den Armen in der Luft herumruderte, um sodann ihren Brüsten in die Tiefe des Schlackentals zu folgen. Aber war denn Lachen erlaubt? Vermutlich nicht. Doch manchmal lässt der Tod uns nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir lachen über ihn oder er lacht über uns. Beerdigt wurde Ludmilla auf dem Kirchhof von Reichenstein an der Frankensteiner Ecke vor Werker Straße. Die Anteilnahme der Reichensteiner am Schicksal der Verunglückten und ihres Ehemannes war überwältigend, besonders die der Reichensteiner Witwen. Das Mitgefühl Idas, die ihren Mann gerade erst vor ein paar Wochen durch einen tragischen Fahrradunfall verloren hatte, kannte keine Grenzen und übertraf alles, was von einer beiläufigen Bekannten erwartet werden konnte. Schon der stille Händedruck dauerte viel zu lange. Und auch die Art, wie sie Berthold mit gespitzten Lippen ihr Beileid in den behaarten Gehörgang flüsterte, war eigentlich schon nicht mehr schicklich. Der leicht gekünstelt wirkende Zusammenbruch, bei dem Ida an Bertholds Schultern hyperventilierte, war ein hinter vorgehaltener Hand besprochenes Thema beim anschließenden Leichenschmaus im Schwarzen Adler. Sie geht ron wie Blücher, hieß es. Berthold müsse sich in Acht nehmen. Ida seine Bese 7. Am Grab stimmte die Gemeinde einen Choral an, der von Berthold ausgewählt worden war. Eingehakt von der mitfühlenden Ida sang Berthold mit tränenerstickter Stimme: Wer Vulka, Luft und Winder gibt Vega, Lauf und Bahn, der wird auch Vega, Finder, da dein Fuß gehen kann.